David ist natürlich echt ein Held. Also es gibt, finde ich, in der Bibel kaum Personen, die so leidenschaftlich, also wo das so gezeigt wird, wie leidenschaftlich sie an Gott hängen. Diese Sehnsucht, die Freude, den Schmerz, alles kann man aus dem Psalm herauslesen und natürlich Samuelbriefe, Korintherbriefe, Bücher, kann man nachlesen. Also da wird so viel offenbar von seiner inneren Einstellung Gott gegenüber. Und das ist echt bemerkenswert. Da war er schon ein ziemlich gutes Vorbild. Er hat Tage, Stunden damit verbringen können, Gott zu loben und Wörter zu suchen, um das auszudrücken. Er konnte damit viel Zeit verbringen. Er hat das gemacht, was er gesagt hat. Er hat versucht, wirklich Hingabe zu leben an Gott. Und dann das. Ich habe erstmal die Hauptdarsteller, bist du soweit? Die Hauptdarsteller von heute hier, Fotos besorgt extra für euch. Bathseba, David, Uriah, Nathan. Könnt ihr euch merken, so sehen die aus. Gut, jetzt lesen wir den Text für heute. 2. Samuel, Kapitel 11, die Verse 1 bis 5. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israel in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabba. David blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von seiner Mittagsruhe, lustwandelte auf dem Dach des Palastes. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Bathseba, die Tochter von Eliam und Frau des Hethiters Uriah. Da ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Sie hatte gerade die Reinigungshandlung nach ihrer monatlichen Blutung beendet. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Toller Superheld, der David, ne? Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte ihm nicht passieren dürfen. Zugegeben wäre das heute wahrscheinlich noch nicht mal so eine große Sache. Nicht so etwas Außergewöhnliches, aber damals auf jeden Fall. Für das Volk Israel und vor allem auch für den König David vor allem. Ein echtes No-Go. Gott hatte eigentlich eine Ordnung herausgegeben, wie das funktionieren soll zwischen Gott, zwischen Mann und Frau, dass es da einen festen Rahmen gibt, etwas, was ja auch Freiheit schenkt. Das ist mein Rahmen. Ich muss mich gar nicht mehr umschauen nach vielen anderen, sondern ich habe meinen Partner oder meine Partnerin und das ist ja auch irgendwo eine Freiheit, auch für die anderen eine Klarheit. Eigentlich. Er hatte ja mehrere Frauen. Das war damals Polygamie noch gestattet. Also er hätte noch mehr haben können, aber das hat nicht gereicht. Er wollte sie. Jesus treibt dieses Thema ja noch auf die Spitze. Er sagt ja nicht nur diese Handlung an sich, sondern es reicht schon, wenn das hier im Kopf passiert. Das reicht schon. Wer eine Frau nur begehrlich ansieht, bricht die Ehe. Und liebe Frauen, ich glaube, das kann man noch umkehren. Wer will sich jetzt noch aus der Geschichte raushalten? Wer will jetzt noch hingehen? Ja, habe ich nichts mit zu tun. Musst du so ein bisschen an die Sache mit, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein denken. Damals gab es für diese Handlung noch die Todesstrafe. Das hieß für David eigentlich die Todesstrafe. Ich möchte gerne mit euch so ein bisschen, das sind ja nur 5 Verse, ein bisschen genauer durch diesen Text durchgehen. Und ich glaube, dass ihr dabei schon auch noch die eine oder andere Überraschung oder vielleicht so einen kleinen Aha-Effekt erleben könnt, weil das ganz spannend ist. Man sieht nämlich, und das ist der erste Punkt, etwas Grundsätzliches. Es hat gar nicht so nur mit diesem Thema zu tun, sondern so ganz grundsätzlich, wie Sünde, vielleicht müssen wir den Begriff mal klären, Sünde bedeutet nur Zielverfehlung, das, was mich von Gott trennt. Eigentlich bin ich geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott und alles, was mich von ihm trennt, das nennt die Bibel Sünde. Es geht um den Teufelskreis der Sünde, der erste Punkt. Das, was hier passiert, könnte man auch beschreiben als die erste Phase dieses Teufelskreises oder vielleicht sogar ein Schnellbrüter für Sünden. Und falls Sie denken, naja, also irgendwie ist das doch weit weg, Ehebruch, das mache ich nicht. Ich bin da eigentlich ganz clean. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich meinen Fahrradführerschein gemacht habe in der 3. Klasse. Da waren wir auf so einem Verkehrsübungsplatz und sind da rumgefahren ewig. Und dann mussten wir wieder rein. Und dann fragt der Lehrer, und ist hier irgendjemand von euch, der denkt, dass er keinen Fehler gemacht hat? Und da hat sich jemand gemeldet. Und gesagt, ja, ich habe keinen. Und erzählt er ihm die auf, was alles falsch lief. Und hinterher war mir das auch ein bisschen peinlich, als ich das einsehen musste. Natürlich war ich auch nicht fehlerfrei gefahren. Ich war so überzeugt davon, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe trotzdem im 3. Versuch meinen Fahrradführerschein trotzdem bekommen. Niemand ist ohne Sünde. Da ist niemand da, der sagen kann, also das hat nichts mit mir zu tun. Also wenn wir es grundsätzlicher vom Ehebruch loslösen, dann auf jeden Fall. Aber starten wir mal mit Vers 1. Das ist ja schon interessant, oder? So eine ganz ausführliche Beschreibung im nächsten Frühjahr. Das wissen wir ja, im Frühjahr ziehen die Könige in den Krieg. Ne? Das lernt man schon mal hier. Das wird ganz ausführlich beschrieben. Aber da fällt uns doch schon auf, Moment, normalerweise ziehen die Könige in den Krieg mit ihrem Volk. David nicht. Und dabei ist David doch gerade derjenige, der immer vorweg geht, derjenige, der alles gewinnt, der in jedem Kampf dabei war, der Mutigste, der Beste, der Schönste und Klügste, alles. Und was macht er? Der bleibt da? Was ist denn mit David passiert? Bequem? Müde? Was ist mit David passiert? Da hat irgendeine Veränderung stattgefunden. Er ist nicht an dem Ort, an dem er sein soll. Er ist berufen worden von Gott zum König. Und der hätte jetzt woanders sein müssen. Und nicht schlafen und lustwandeln im Tempel. Es beginnt mit dieser Gelegenheit, die nicht da gewesen wäre, wenn er da gewesen wäre, wo Gott ihn haben will. Die Gelegenheit oder so ein kleiner Gedanke, wie so ein kleiner Same in unseren Kopf hineingepflanzt. Er ahnt noch gar nicht, was das alles mit sich bringt. Vers 2, wieder ganz, ganz genau beschrieben, wo er lang geht und wie das alles, zu welcher Zeit, ganz genau beschrieben. Interessant ist, dass die Bathseba keinen Namen hat. Die wird eigentlich fast in diesen ganzen Texten immer nur die Frau oder die Frau von beschrieben. Die ist eigentlich so gar nicht die Bathseba. Das kommt nur da in diesen Vers 3 oder 4. Aber deutlich werden soll dadurch, ey, das ist Ehebruch. Das ist die Frau von. Das ist nicht irgendeine Unverheiratete. Dass er sie sieht, das ist ja noch nichts Verwerfliches. Wenn er da so lang geht und da nichts im Wege ist, was soll er machen? Und dann sah sie auch sehr gut aus. Das kommt ja noch hinzu. Aber er hat nicht weggeguckt. Und er ist auch nicht vom Dach runtergegangen. Er hat sich entschieden. Entschieden, ich bleibe da und gucke mir das nochmal genauer an. Er hat sich dafür entschieden, sich dieser Situation weiter auszuliefern. Diese Gelegenheit, und das ist das erste Mal, wo ich dachte, oh, war ja Willi, diese Gelegenheit kennen wir doch alle, oder? Wo man weiß, okay, jetzt ahne ich schon, das ist jetzt gar nicht gut, wenn ich mich dieser Situation, diesen Worten, diesen Bildern, alles, da können wir alles reinpacken, wenn wir uns dem weiter ausliefern. Die Entscheidung liegt bei uns. Aber durch diese Entscheidung, dem nicht aus dem Weg zu gehen, entsteht eine gewisse Begehrlichkeit. Es werden optimale Umstände, damit das weiter gären kann, geschaffen. Vers 3 ist dann der nächste Schritt, zu sehen, er will mehr wissen. Er gibt noch ein bisschen Dünger hinzu, damit das auch richtig schön wachsen kann, gibt er noch ein bisschen Dünger hinzu und gibt dieser Begehrlichkeit Raum. Wer ist sie? Sie ist so schön und ich weiß nicht, wer das ist. Ey, ich bin der König. Das gibt es doch nicht. Wer ist die Frau? Diese Begehrlichkeit, die wächst zu einem Wunsch in ihm. Das Ganze entwickelt sich ungut weiter. Und dann der entscheidende Vers 4. Er lässt sich holen. Sein Wunsch ist zu einem Verlangen geworden. Und er scheint nicht mehr zurück zu können, lässt sie holen und setzt diesen Wunsch in die Tat um. Ob sie musste oder nicht. Das lässt sich nicht so genau sagen. Also einen Ausleger habe ich gefunden, der sagt, diese Bezeichnung, Vers 4, sie kam zu ihm und er lag, beschreibt nicht nur den Geschlechtsakt, sondern auch ihre Einwilligung. Ob das wirklich so ist, das weiß ich nicht. Und Vers 5 zum Schluss dokumentiert das, was geschehen ist. Es ist nicht mehr rückgängig machen. Die Frau ist schwanger geworden. Das kann man jetzt auch nicht mehr verbergen. Es ist sichtbar geworden. Und nun hat David den Ärger am Hals. Was soll er jetzt machen? Wir kennen das alle, oder? Ich habe das mal versucht, schematisch darzustellen in diesem Kreisbild. Wir kennen das alle. Am Anfang ist da dieser Gedanke, diese Gelegenheit, ein kleiner Samen hineingelegt in unseren Kopf, durch die Augen oder durch die Ohren. Und dann geht das so seinen Gang. Das kann man völlig loslösen von David. Ich glaube, dass das bei uns auch stimmt. Begehrlichkeit, Wunsch, Verlangen und schließlich die Tat. Manchmal dauert das lange und manchmal geht das ganz schnell, dass wir die Übergänge gar nicht merken. Konnte David nichts dafür? Er war ja auch ein Mann. Kann er im Prinzip gar nichts für? Ist ihre Schuld im Prinzip? Das haut nicht hin. Wir sind ja nicht ausgeliefert. Wir können uns noch entscheiden, wir können die richtigen Entscheidungen treffen. Und schon treten wir in die zweite Phase dieses Teufelskreises ein. Wir sind immer noch beim ersten Punkt, der Teufelskreis der Sünde, aber jetzt in der zweiten Phase. Es lässt sich nicht mehr verbergen. Was soll er tun? Und er überlegt schnell und er ist ein kluger Mann, der David. Der denkt, Mist, da komme ich jetzt irgendwie hier schlecht raus aus dieser Geschichte. Was soll ich machen? Und sein Plan ist ganz einfach, schlicht, aber einfach, ich muss den Mann zurückbringen und dann die beiden und dann ist das sein Kind. Das kriegt man dann schon mit der Zeit so ungefähr hin. Das ist sein Plan. Und dann, jetzt habe ich das auch schematisch dargestellt, diesmal am Anfang, er denkt, ich vertusche das ein bisschen, ich lenke ab, verändere sein Denken und so weiter. Wir gehen jetzt mal die Geschichte, wie es weitergeht, durch. Er schickt eine Mail an Joab, seinen Heerführer, und sagt, schick mir den Uriah hierher. Den brauche ich unbedingt hier an meinem Tempel. Und er kommt auch zu ihm. Und der David, der hat diesen Plan im Kopf. Ich muss den zu seiner Frau bringen. Unbedingt. Und zwar schleunigst. Das muss so zeitnah wie möglich geschehen. Und er tut unheimlich freundlich. Das ist wirklich, also das müsst ihr mal lesen in der Guten Nachricht oder so. Das ist sehr schön zu lesen. Er tut sehr freundlich. Und Uriah, was macht der Krieg? Wie geht's dir so persönlich? So steht das da. Also kann man wirklich nachlesen. Ganz schön zu lesen. Es war ja auch ein bisschen ungewöhnlich, oder? Ich meine, warum wurde jetzt dieser einzelne Mann von der Front abgezogen zum König? Das ist so ein bisschen wie Vorladung zum Chef. Was habe ich gemacht? Und dann ist er so ganz freundlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Uriah durchgehend so Fragezeichen im Kopf hatte. Was soll denn das? Uriah geht, nachdem er da den Besuch abgestattet hat, nicht zurück in sein Haus. Er macht das nicht, sondern er schläft bei den Wachsoldaten. Und das ist der erste Fehlschlag für David. Er sagt, oh Mist, das haut nicht hin. Sein Plan geht nicht auf. Er wollte ja eigentlich, dass er im Bett seiner Frau landet. Aber Uriah war ein gewissenhafter Mann. Wir haben eben gesungen, dein Wort ist ein, meines Fußes Leuchte. Das ist ja auch ein Psalm. Uriah, wisst ihr, was dieser Name heißt? Wieder ein Tipp für die demnächst Schwangeren oder bald Gebärenden. Uriah, ein schöner Name. Erinnert an was anderes, aber Uriah, das bedeutet, der Herr ist mein Licht. Und so hat er auch gelebt, der Herr ist mein Licht. Und von diesem Weg, den der Herr mir leuchtet, davon lasse ich mich nicht abbringen. Und als David davon hörte, dass der sich zu den Soldaten gelegt hat, lässt er den zurückholen. Und versteht die Welt nicht mehr, der versteht das Verhalten nicht von ihm. Und da sieht man, was in David vorgegangen ist, dass da wirklich eine Veränderung stattgefunden hat. Weil der alte David, der hätte nicht anders gehandelt. Der Uriah begründet sein Verhalten und sagt, soll ich mich jetzt ins gemachte Bett legen, während meine Kameraden an der Front im Dreck liegen? Sogar meine Befehlshaber auf dem Boden schlafen und sogar die Bundeslade, die wir dabei haben im Krieg, ohne Dach ist und ich soll mich dann ins Bett legen? Nee, das wollte er nicht. Das war absolutes Glaubensvorbild, so Identifikation und Treue, die hat Uriah echt verinnerlicht und gelebt. Übrigens, David hätte das auch so gemacht, früher. er muss, braucht Zeit. David braucht Zeit und sagt, bleib noch einen Tag hier. Hupsa, bleib noch einen Tag hier. Uriah, haben wir noch ein bisschen Zeit so miteinander. Er muss nachdenken. Dieser Plan ist fehlgeschlagen. Wie kann es weitergehen? Ein neuer Plan muss her. Und dann lädt er ihn ein und macht ihn betrunken. Er macht ihn betrunken, damit so die Widerstände in seinem Kopf, dieses moralisch hoch, dieses hoch, oh, mir fehlen die Worte, damit sein Widerstand bricht und er nicht so an seinen Grundsätzen festhält. Er will ihn brechen, sein Denken verändern. Und deshalb macht er ihn betrunken. Er will ihn ins Haus, ins Bett von Bathseba bringen, aber auch dieser Plan scheitert, er bleibt bei dem Wachen. Vielleicht sahen die auch gut aus, naja, aber das. Aber und dann keine Chance mehr. Am nächsten Tag muss er unbedingt weg, wieder zurück zur Front. Das war anscheinend so eine Abmachung, die sie hatten. Und dann schreibt David einen Brief, er ist ja auch immer noch der König, an Joab, den Heerführer. Hör zu, das ist Uriah, der dir diesen Brief gibt. Schick den an die vorderste Front. Und wenn er vorne ist, da wo es am gefährlichsten ist, dann zieht ihr euch zurück. Und schwupp ist er ganz alleine und stirbt. Und dann schreibt er den Brief, rollt ihn zusammen und gibt ihn Uriah mit. Uriah und David, die kannten sich. Ich habe das in den letzten Wochen erzählt. Der ist ja immer vor Saul geflohen mit seinen Rebellentruppen. Da war Uriah dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, als er dann König wurde und dann neue Anführer für sein Heer gesucht hat, da hat er diese 400 Mann genommen, die er schon kannte, die für ihn echt durch dick und dünn gegangen sind. Da hat er sie genommen und an strategisch günstige Positionen gesetzt. Der kannte den Uriah und liefert ihn ans Messer. Und dann klappt das auch. Sein Plan geht auf, Uriah stirbt. Und als David das hört, dann denkt er sich vielleicht so, naja, selbst schuld. Ne? Ich habe ihm doch die Möglichkeit gegeben, aber nein, dieser Dussel. Wer nicht hören will, muss fühlen. Selbst schuld. Bathseba trauert, 7 Tage war so die vorgeschriebene Trauerzeit. Und danach holt David sie in seinen Tempel und heiratet, nicht Tempel, Palast und heiratet sie. Alles Paletti, alles ohne Gott. Sünde will immer verborgen bleiben. Sünde will immer unbekannt bleiben, im Dunkel bleiben. Und um so eine Sünde zu verbergen, muss man oft dann nochmal sündigen. Also zum Beispiel, wir kennen das vielleicht, man lügt irgendwo. Das ist ja gar nichts Schlimmes eigentlich. Und dann sagt man, nee, das war nicht so. Und dann hinterher, um diese Position zu behalten, muss man nochmal lügen. Und so weiter und so weiter. Und zu diesen eigentlich gar nicht kleinen Sachen, die man auch hätte gleich sagen können, nee, war nicht so, kommt so ein ganzer Berg von neuen Sünden drüber, die das eigentlich immer nur noch schlimmer machen. Ein echter Teufelskreis. Und das zieht uns nach unten. Das macht etwas mit uns, in uns. Sünde ist nämlich kein Spiel, nix. Es gibt keine Bagatellsünden. Es ist etwas, was uns schaden möchte, was uns krank macht. Misstrauen, Unehrlichkeit, Feindschaft, Krieg, Traurigkeit, das sind die Folgen. Wir können uns das ganz leicht vorstellen, wenn wir uns denken, wir nehmen Gott aus dieser Welt raus. Und das, was wir dann hätten, das sind die Folgen von Sünde. Wir sind aber nicht ausgeliefert, so. Wir können nichts dafür, sondern wir können unsere Entscheidungen treffen. Wir haben immer die Möglichkeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir haben immer die Möglichkeit, auszusteigen bei Gott. Wir können immer aussteigen, aber das Problem ist, A, das ist erstens manchmal auch ganz schön, scheint zumindest schön, und B, das Aussteigen ist so schwer. Das Aussteigen ist so anstrengend und manchmal ist es wirklich dreckig. Weil das vielleicht auch bedeutet, dass mein Ansehen schadet. Und das ist ja fast das Schlimmste, was uns passieren könnte. Jakobus schlägt einmal vor, Mensch, wenn du da raus willst, und wir Menschen, die schon länger an Christus glauben, kennen, dass sie bringen Sachen ja seit Jahrzehnten immer wieder vor Gott. Herr, vergib mir das, ich will das nicht mehr. Und es passiert nichts. Jakobus schlägt das Brudergebet oder die Beichte vor. Nimm dir jemand dazu, sag das. Und sobald du es aussprichst, in andere Ohren hinein, da kommt Licht in die Sache rein und Veränderungen sind möglich. Ein guter Tipp. Mein zweiter Punkt, von wegen billig. Es gibt keine billige Gnade. Wir schauen uns jetzt mal einen pädagogisch wertvollen Film an dazu.
In einer nahen Stadt leben zwei Männer. Der eine reich, der andere arm. Der reiche Mann besitzt viele Schafe und viele Rinder. Der arme Mann hat keinerlei Besitz. Nichts außer einem Lamm, das er selbst aufgezogen hat. Als wäre es sein eigenes Kind. Und doch hat der reiche Mann das eine Lamm dem Armen weggenommen, um es für sich selbst zu schlachten. Und es mit einem Gast zu verzehren.
Darauf gibt es nur eine Antwort. Der Reiche muss dem armen Mann eine ganze Herde geben. Und dann muss er sterben.
Wie heißt der reiche Mann? Ich will es wissen, damit ich selbst für seine Bestrafung sorgen kann.
Du bist der Mann.
Was meinst du?
Gott hat dich mit allem Reich versehen. Häuser, Frauen, Krieger und einen großen Namen unter den Völkern. Wäre dir dies zu wenig gewesen, hätte er dir noch mehr gegeben. Stattdessen lässt du durch ein ammonitisches Schwert Uriah töten und nimmst dir seine Frau. Jetzt wird das Schwert nicht mehr von deinem Haus weichen. Und Gott sagte, Unheil wird über dich kommen, aus deinem eigenen Haus.
Ich habe gesündigt. Bedeutet das meinen Tod?
Du wirst nicht sterben. Aber das Kind, das du mit Urias Frau im Ehebruch gezeugt hast, wird es Todes sein.
Nein.
Pädagogisch wertvoll, weil der Nathan lässt David selbst das Urteil sprechen. Er muss sterben. Und zeigt gleichzeitig, dass Gott viel gnädiger ist, als David es gewesen wäre, weil er nicht sterben muss. Er den Tod verdient, aber Gott vergibt ihm. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nicht für das, was er getan hat. Nicht, weil er fehlerfrei war, sondern auch hier, wie er mit den Fehlern umging. Seine Reaktion, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Und dann, so steht es dann in der Bibel, weil du das einsiehst, hat der Herr dir deine Schuld vergeben. Du musst nicht sterben. Es hat gedauert und er hätte es wahrscheinlich gerne noch länger verborgen. Da können wir das bestimmt besser machen und von David lernen. Aber als er die Schuld erkennt, vielleicht erkennt er sie da zum ersten Mal, als er die Schuld erkennt, da bereut er es. Und das ist genau gleich geblieben. Damals wie heute. Wenn du deine Sünden bekennst und bereust, dann vergibt Gott, ist gerecht. Gott möchte immer wieder einen Neuanfang machen. Psalm 51, wir haben das vorhin ja gesungen, create in me a clean heart, schaffe in mir ein neues Herz. Das hat David direkt danach geschrieben. Psalm 51, also wenn euch mal die Worte fehlen, Gott um Vergebung zu bitten, dann schlagt Psalm 51 aus. Wunderbar. Mein dritter Punkt, Gott bleibt schon wieder konsequent. Wir unterscheiden ja so gerne zwischen den Sünden, die Kategorien. Es gibt so harmlos bis unwichtig und dann steigert sich das bis geht gar nicht. So. Harmlos ist Notlüge zum Beispiel. Harmlos ist auch Also in manchen Fällen auch lieblos zum Beispiel ist auch harmlos. Oder rote Ampel ist harmlos. Oder so kleine Sachen bei der Steuer ist auch harmlos. Schlimmer ist schon so andere Sünden oder Steuer wie Uli Hoeneß, das ist schon schlimmer. Also da ist es nicht gut. Und noch schlimmer ist natürlich auf jeden Fall zum Beispiel Vergewaltigung und Mord sowieso. Also das sind die dann auf der Seite, die Sachen. Wir unterscheiden das so mal. Vielleicht machen wir das gar nicht bewusst, aber ich glaube, dass das in unseren Köpfen so schnell geschieht. Ach ja, komm, macht euch jeder. Wir legitimieren das so schnell. Aber es gibt diese Kategorien bei Gott nicht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Tobi nehme, Tobi hat in seinem Portemonnaie viel Hartgeld und ich nehme mir einen Euro raus, dann ist das eine Sünde, weil das etwas ist, was mich von Gott trennt, weil Gott das nicht möchte. Und wenn ich Aaron nehme und ihn umbringe, das ist heute das zweite Mal, dann ist das auch eine Sünde. In der Wertigkeit bleibt das identisch, bleibt das gleich. Es ist eine Sünde, es ist etwas, was mich von Gott trennt, das zwischen mir und Gott steht. Aber in der Auswirkung, das ist natürlich, der Tobi merkt das vielleicht noch nicht mal. Vielleicht. Aaron schon, nee, der merkt dann auch nichts mehr. Aber die Auswirkungen sind natürlich ganz andere. Die Auswirkungen unterscheiden sich wohl und man muss die Auswirkungen von Sünde tragen, auch wenn sie mir vergeben werden. Ein Mörder muss ins Gefängnis und Gott hat ihm ein neues Leben geschenkt. David muss die Konsequenzen tragen. Wir wollen ja, dass Gott konsequent ist, habe ich ja letztes Mal gesagt. Das ist Verheißung auf jeden Fall. Was er mir versprochen hat, das soll er auch halten. Und dass das mit Jesus auch wirklich stimmt, das soll auch wirklich so sein. Dann wollen wir, dass Gott konsequent ist. Die Strafe damals war der Tod und Gott war gar nicht konsequent. David musste nicht sterben, aber der Sohn aus dieser Beziehung musste sterben. Und David durfte seinen heiß ersehnten Wunsch, einen Tempel zu bauen, nicht umsetzen. Das mit dem Sohn, das klingt hart und das ist auch hart. Und da werden wir bestimmt nicht alle Antworten auf finden, ich jedenfalls nicht. Aber jetzt leben wir in einem neuen Bund, in dem Dinge vergeben werden können und auch die Auswirkungen an manchen Punkten von Gott übernommen werden. Aber der Anspruch bleibt, dass Gott konsequent ist. Dass er möchte, dass wir in seiner Gegenwart so leben, wie er sich das vorstellt. Und dass, wenn wir es nicht tun, zu ihm zurückkommen und Buße tun. Und das ist eine Hoffnung, aus der wir leben können. Eine unglaubliche Hoffnung. Heute ist Totensonntag. Wir gedenken der Toten des Kirchenjahres. Das ist eine gute Einrichtung. Einmal zurückzuschauen, was alles war. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Das war kein leichtes Jahr. Es hilft uns auch daran zu denken, dass wir vergänglich sind. Dass wir nicht fehlerfrei sind. Und dass der Tod immer noch die Folge der Sünde ist. Daran hat sich nichts geändert. Aber ich finde den Namen Ewigkeitssonntag viel, viel schöner. Weil der Blick dabei nicht nach hinten geht, sondern nach vorne, in die Ewigkeit. Weil er die Hoffnung zeigt, die wir in unserem Glauben haben können. Die Hoffnung, dass die Sünde eben nicht und der Tod nicht das Ende ist. Der Tod ist das Ergebnis der Sünde, so lesen wir es in der Bibel. Aber Jesus hat das beides überwunden, Sünde und Tod überwunden und Vergebung gebracht. Ich werde in Gesprächen häufiger gefragt, warum musste Jesus denn sterben? Ich verstehe dieses Prinzip überhaupt nicht. Aus dem Grund, damit wir nicht ewig sterben müssen. Aber für die Sünde muss gestorben werden, weil sie uns von Gott trennt und das hat Jesus übernommen, bezahlt. Es gibt einen tollen Vers, der steht ziemlich weit vorne in der Bibel, im Alten Testament, aber Jesus ist gemeint. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist deine Gefahr geblieben? Es gibt etwas, was wir dagegen halten können. Und das ist die Hoffnung. Leben, ewiges Leben. Das ist das Ergebnis der Vergebung. Trotzdem schmerzt natürlich der Verlust von Verstorbenen. Aber die Hoffnung, die Gewissheit, sie sind wir können in der unmittelbaren Nähe unseres großen Gottes sein. Das bleibt doch über allem und das kann uns froh machen, egal in welcher Situation wir uns sind. Und egal, wo wir uns gerade befinden, in diesem Teufelskreis oder in unserem Glauben, egal, wo wir uns gerade befinden, es ist immer ein Ausstieg möglich, zu jeder Zeit. Und noch nicht mal mit unserer Kraft alleine, sondern wir können uns auf Jesus berufen. Und das würde ich euch so gerne mitgeben für heute, diese Hoffnung, dass wir uns an Gott halten können, um auszusteigen aus diesen aus diesen Zusammenhängen, aus diesem Netzwerk der Sünde, aus diesen Dingen, die uns von Gott fernhalten wollen. Heute ist der Tag dafür. Ewigkeitssonntag, was ein schöner Sonntag. Wir können heute an die Ewigkeit denken und uns dranhängen an Jesus und damit an die Ewigkeit. Amen.